Unser lieber Bruder Kurt hat diese Predigt, die wir heute hören, überschrieben mit Gebet vom König für den König. Und so schreibt er: Ich kann mich gut erinnern, wie wir während des Studiums mit unserem Hebräischlehrer, der uns auch die Psalmen auslegte, über ein Wort am Anfang des Davidspsalmen nachdachten. Wenn wir lesen ein Psalm von David, dann steht da im Hebräischen Le David. Das wird normalerweise mit von David übersetzt. Es könnte aber auch heißen für David. Wo es in den meisten Psalmen aber keinen Sinn macht, so zu übersetzen, könnte es hier jedoch gut passen. Denn dieser Psalm ist sowohl ein Psalm von David als auch einer für David. David hat, und das haben wir ja schon gelernt, viele Psalmen, die zuerst seine persönlichen Gebete waren, in dichterischer Form für den Gottesdienst bereitgestellt. Und damit hat er eigentlich gesagt, und das hat Gott ihm aufgetragen, so soll im Gottesdienst gebetet und gesungen werden. Und was er mit diesem Psalm bereit gemacht hat, ist ein Gebet für die Zeiten, in denen das Volk Gottes von Feinden bedroht und bedrängt wird und gegen sie in den Kampf ziehen muss. Es ist ein Gebet besonders für den König, der dem Volk, das heißt seiner Armee, vorauszieht, um gegen die Feinde zu kämpfen. Es ist gut möglich, dass der König Josaphat, von dem wir in der Schriftlesung gehört haben, nach dem Vorbild dieses Psalms das Volk zusammengerufen hat, damit sie gemeinsam Gott um Hilfe anflehen. Das Gebet des Volkes in 2. Chronik 20 gleicht dem Muster dieses Psalms. Und der Psalm ist auch für das Volk Gottes in der heutigen Zeit wichtig. Nicht, dass wir in der gleichen Weise für einen König oder eine Regierung beten sollen, dass sie im Krieg gegen andere Völker siegreich sind, sondern wir müssen den ganzen Psalm geistlich verstehen. Unser Herr hat gesagt in Johannes 18, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann würden meine Knechte kämpfen. Und der Apostel Paulus erinnert uns in Epheser 6, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. So entnehmen wir dem Gebet des Volkes für seinen kämpfenden König eine geistliche Lektion, nämlich, dass unsere geistlichen Leiter, die uns im Kampf für das Königreich Gottes, im Kampf für die Verbreitung des Evangeliums, im Kampf gegen die Sünde und den Unglauben in unserem Leben anleiten, unser gemeinsames Gebet nötig haben. Und wir lernen von dem Psalm, wie wir für unsere Leiter und auch für unseren gemeinsamen Kampf beten sollen. Nun, was lehrt David uns hier? Zuerst, wie schon gesagt, dass das Volk Gottes für seine Leiter beten soll. Im ersten Teil des Psalms lesen wir die Gebetsanliegen, die das Volk vortragen soll. Eigentlich sind ihre Worte an den König gerichtet. Aber sie sagen, der Herr antwortet dir, schütze dich, helfe dir, gebe dir. Das Volk steht vor Gott für seinen Leiter, für seinen Hirtenkönig ein. Sie tun das, weil er es nötig hat, weil er ihre Gebete braucht. Matthew Henry schrieb dazu, auch der größte der Männer mag oft in Bedrängnis kommen. David musste oft durch Kämpfe und Entmutigungen gehen. Weder die Krone auf seinem Haupt, noch die Gnade in seinem Herzen bewahrten ihn davor. Wir lesen im Neuen Testament, dass sogar unser Herr Jesus die Gebete seiner Jünger begehrte. Er ging vor seiner Gefangennahme in den Garten Gethsemane, um zu beten, und sagte zu seinen Jüngern: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Wenn schon der Herr selbst den Beistand und das Gebet seiner Jünger suchte, wie viel mehr brauchen seine schwachen Nachfolger, die in seinem Namen für das Königreich kämpfen, das Gebet der Geschwister? Es genügt aber nicht, dass allein das Volk für den König betet. Der König selbst muss ein betender Mann sein. Das Volk bittet den Herrn, dass er dem König antworte. Das heißt natürlich, dass er antwortet, wenn der König betet. Ein Leiter, ein Hirte der Gemeinde muss ein Mann sein, der betet. So muss auch jeder Christ ein betender Mensch sein. Wir dürfen uns nie darauf verlassen, dass lediglich die anderen für uns beten. Ich werde manchmal gefragt: Kannst du für beten? Dann sage ich: Das tue ich gerne. Du musst aber auch selbst beten. In diesem Sinne könnte ich dann sagen: Der Herr antwortet dir, wenn du betest. Und das lehrt uns David durch diesen Psalm. Die Gemeinde steht miteinander im Gebet vor dem Herrn. Sie betet miteinander und füreinander. So schreibt auch Jakobus: Bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wofür betet das Volk? Zuerst für den Schutz Gottes, für den König. Und zwar betet sie: Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Das ist wichtig. Was denkt ihr? Warum sagen sie nicht einfach: Gott schütze dich? Weil es wichtig ist, dass wir wissen, zu wem wir beten. Es war nicht nur damals wichtig, den wahren Gott, den man anruft, von den verschiedenen anderen Göttern zu unterscheiden, auf die die umliegenden Völker vertrauten. Auch heute, wo es so viele verschiedene Ansichten gibt, wer oder was ein Gott ist, wenn wir Gott sagen, dann heißt das noch nicht, dass man versteht, wen oder was wir damit meinen. Es ist allein der Gott Jakobs, der uns schützen und retten kann. Der Gott Jakobs, das ist eigentlich eine Kurzform für den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es ist der Gott des Bundes, der mit den Vätern den Bund der Gnade geschlossen hat. Es ist der Gott, der sich um den schwachen Jakob kümmert. Wenn zur Zeit der Könige und Propheten Israel Jakob genannt wurde, dann deshalb, weil seine schwache und sündige Seite betont wurde. Jakob ist der, der in sich selbst schwach ist, der Gottes Gnade und Hilfe nötig hat, um Israel, der Gotteskämpfer, zu sein. Der Gott Jakobs, das ist Christus, der Gott der Verheißungen, der Gnade Gottes. Was Gott Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte, dass er ihr Gott sein werde und sie sein Volk sein werden, das ist in Christus erfüllt worden. Durch ihn kommt Gottes Schutz und Hilfe, Rettung vor dem Feind und Vergebung der Sünden. So wie es in Apostelgeschichte 4 auch heißt: Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Und diese Hilfe, so betet das Volk weiter für David, die soll aus dem Heiligtum und aus Zion kommen. Die Hilfe und Kraft für den Kampf, die aus Gottes Heiligtum kommt, das ist die geistliche Hilfe und Kraft. David hat eine große und starke Armee, viele tapfere Soldaten und Pferde und Wagen, die ihm zur Verfügung standen. Aber seine wahre Hilfe kommt nicht von menschlicher Kraft und Macht. Nicht durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Das müssen wir uns stets vor Augen halten, wenn wir zu kämpfen haben gegen Sünde und Unglauben, wenn wir auch für das Königreich Gottes, für sein Evangelium einstehen. Die Hilfe dazu kommt nicht von menschlichen Kräften, Mitteln und Methoden. Sie kommt allein aus Gottes Heiligtum, aus Zion. Das heißt, durch das Wirken seines Geistes, der in seinem Wort spricht. David lehrt sein Volk auch zu bitten, dass Gott seiner Opfer gedenkt und sie annimmt. Wir wissen von Saul, dass Gott sein Opfer vor dem bevorstehenden Kampf gegen die Amalekiter nicht annahm, weil es nicht mit der richtigen Herzenshaltung gebracht war. Sein Opfer, sein Gottesdienst war ihm ungehorsam, nicht nach Gottes Anweisungen getan. Gott sprach durch Samuel zu Saul: Hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Gott, David fürchtete sich davor, Gott nur Opfer zu bringen, nur einen formalen Gottesdienst zu veranstalten, anstatt mit einem gehorsamen Herzen vor ihm zu stehen. Er wollte gewiss sein, dass sein Gottesdienst so geschieht, dass er Gott gefällt. So müssen auch wir alle, nicht nur die Hirten und Leiter der Kirche, gewiss sein, dass wir in der richtigen, in einer gehorsamen Haltung Gott dienen. Unser Herr warnte uns sehr ernsthaft: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Nun, wenn diese Herzenseinstellung richtig ist, wenn wir mit der richtigen Haltung Gott dienen, seinen Willen tun wollen, dann kann die Bitte vorgebracht werden, die das Volk in den Versen 5 und 6 vorbringt. Der Herr gebe dir, was dein Herz begehrt, und lasse deine Vorhaben gelingen. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Weil David in seinem Herzen hat, dass Gottes Name verherrlicht wird, weil er allein auf ihn vertraut in seinem Kampf für das Königreich Gottes, weil er ihm gehorsam sein will, darum kann er zuversichtlich hoffen, dass seine Herzenswünsche erfüllt werden. In Psalm 37 heißt es: Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue, und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Indem das Volk in dieser Weise für den König bittet, gewinnen sie Zuversicht, dass sie erhört werden. Darum lobpreisen sie Gott und machen sie auch eins mit dem König und seiner Sache. Im Vers 6 heißt es: Wir wollen jauchzen über dein Heil und das Banner erheben im Namen unseres Gottes. Davids Kampf für das Königreich ist auch ihr Kampf. Das ist wichtig, dass wir das auch für uns festhalten. Wir stehen nie nur allein als einzelne Gläubige vor dem Herrn, Und unsere Gebete dürfen nicht nur private Gebete sein. Das Volk steht gemeinsam vor dem Herrn. Es betet für seine Leiter, so wie jeder für sich selbst betet. Die Gebetsanliegen sind dieselben. Wir bitten gemeinsam darum, dass Gottes Königreich kommt. Es soll nicht so aufgeteilt sein, dass die Hirten der Kirche für die pastoralen Dinge beten und die Gemeindeglieder für ihre persönlichen Probleme. Alle sollen so beten: Unser Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde verherrlicht. So wie es auch in Matthäus 6 heißt: Trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und alles andere, das sind die täglichen Bedürfnisse, wird er euch auch geben. Jetzt in Vers 7 schließt sich der König dem Volk und seinem Gebet an. Dies tut er mit großer Gewissheit. Jetzt weiß ich, dass der Herr seinem Gesalbten hilft. Nun, was ist der Grund für seine Gewissheit? Ist es der, dass er sieht, wie das Volk für ihn eintritt und für seine Sache betet? Das ist sehr wohl möglich. Oft ist es tatsächlich so, dass wir in unserer Gewissheit gestärkt werden, dass Gott uns erhört, wenn wir unsere Geschwister für uns beten hören. Aber ich denke, das ist nicht der Hauptgrund für Davids Zuversicht. Ein Grund für Davids Gewissheit, dass Gott in seinem Kampf mit ihm ist, ist die Tatsache, dass er der Gesalbte des Herrn ist. Der König wurde bei seiner Einsetzung mit Öl gesalbt, um zu zeigen, dass er durch Gottes Geist beauftragt und begabt ist. Gottes Geist ist auf ihm, um ihn zu leiten und ihm Kraft für sein Amt zu geben. Der König führt sein Amt, sein Volk zu versorgen und es im Kampf gegen Gottes Feinde anzuführen, unter der Führung und in der Kraft Gottes aus. Darum wird er siegreich sein, denn darin besteht seine ganze Hoffnung. Wir haben diese Hoffnung für unseren Kampf. David ist der Gesalbte Gottes, nur das Vorbild für Christus. Christus ist der wahre Gesalbte. Er bezog die Prophezeiung in Jesaja 61 auf sich. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Er ging als unser König voraus. Er hat den Kampf für uns gekämpft und den Feind besiegt. In ihm haben auch wir die Salbung des Geistes Gottes. Wir sind begabt und beauftragt und ausgerüstet, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. David hat auch die Gewissheit, dass der Herr ihm hilft, weil er auf ihn allein vertraut. Jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse, wir aber des Namens des Herrn, unseres Gottes. David vertraut nicht auf Wagen oder Rosse, nicht auf seine Soldaten oder mächtige Waffen. Er vertraut auf den Namen des Herrn, des Gottes Jakobs, der allein die Macht hat, zu retten vor dem übermächtigen Feind. Der Herr hat es schließlich in seinem Bund mit den Vätern versprochen: Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich werde euch nicht verlassen, noch euch versäumen. Dies hat der Herr nicht versprochen, weil David würdig ist oder fromm wäre, dass Gott sich ihm zuwendet. Und er weiß das. Und wir wissen es auch, das Evangelium ist die gute Botschaft, dass der Herr in die Welt kam, um Sünder zu retten, nicht um gute Menschen zu belohnen. Das allein ist der Grund, auf den wir hoffen können und sollen. Wir müssen uns das jeden Tag sagen, uns selber daran erinnern, und dann können wir in die Gewissheit Davids einstimmen und mit ihm und mit Paulus bekennen, was in Römer 8 steht. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. In dieser Gewissheit stimmt auch David in das Gebet des Volkes ein. Am Ende des Psalmes beten nun alle zusammen: O Herr, hilf! Der König antworte uns an dem Tag, da wir rufen. Der König David, der Hirte des Volkes, ruft zusammen mit seinem Volk den an, der der eigentliche König ist. Und so ist es in Gottes Königreich. Die Hirten der Gemeinde sind auch abhängig und Bittende, genauso wie die ganze Gemeinde. Sie sind ebenso bedürftig und schwach wie alle anderen. Darum brauchen sie und begehren sie die Gebete der Geschwister, damit sie ihren Dienst und ihren Kampf in der Kraft und der Salbung des Herrn verrichten können. So wird das ganze Volk Gottes gesegnet und für den Kampf gegen die Sünde und für das Evangelium ausgerüstet werden. Amen.